Ja, hallo Nishkama.
Hallo, Deosito.
Ja, es ist jetzt über ein Jahr her, dass ich dich zuletzt gesehen, interviewt, gefilmt habe. Und damals warst du sehr auf Indien ausgerichtet. Magst du vielleicht erstmal von den äußeren Sachen erzählen, wie sich dein Leben entwickelt hat?
Seit unserer letzten Begegnung?
Ja.
Ich ging dann nach Indien für 3 Monate und kam dann im Dezember zurück und in dieser Zwischenzeit in Indien es hat sich so entwickelt, dass ich jetzt einen zweiten Wohnsitz in Tirumalai bei Ramana in der Nähe habe und einen Teil meines Lebens im Moment da verbringe. Ich bin immer mal wieder 5-6 Wochen da dort und komme dann wieder zurück. Jetzt die Sommerzeit, wo es in Indien so heiß ist, verbringe ich hier und werde dann am 22. August wieder für 2 Monate rüberfliegen. Und das Leben hat sich für mich so arrangiert, dass ich ein Teil hier bin und ein Teil in Indien verbringen werde. Wie lange? Keine Ahnung. Ich weiß gar nichts, ja.
Und das Leben hat sich so arrangiert, dass du hier, ich sag jetzt mal, Satsang geben kannst, ich weiß nicht, ob du es so nennst, aber auch in Indien, dass du quasi 2 Plätze hast, wo du und auch andere Menschen eben mit dir in Stille sein können, ja?
Es ist so, dass ich in Indien habe ich einfach einen großen Raum in meiner Wohnung, wo ich Platz habe für Leute, ich aber nicht Werbung mache da. Wenn es entsteht, dann darf es entstehen, aber es soll aus dem Moment entstehen, aus dem Dortsein und ja, es wird sich zeigen. Ich kann auch sonst einfach ganz gut die Zeit da verbringen mit Meditation und Sein. Und ja, im Moment ist so, ich bin offen für das, was sich zeigt, aber es stimmt für mich nicht, da Werbung zu machen. Man findet ja, ich weiß nicht, du hast ja auch schon da viele Plakate von Leuten, von Satsang-Leuten. Für mich soll, wenn das was entstehen soll, dann entsteht es und wenn nicht, ist es auch okay. Ich bin einfach offen und für das, was durch diese Form wirken möchte, muss es vielleicht so sagen.
Ja. Und hier ist es auch so, dass du einmal die Woche anbietest, dass Menschen zu dir kommen, ne?
Ja. Also ich bin immer am Freitagabend, bin ich hier von 7:30. Also ich bin sowieso hier, ich wohne ja auch hier, aber dann ist meine Türe offen und ja, dann besteht die Möglichkeit, hier mit zusammen zu sein. Wir sind immer einen großen Teil in Stille und dann entsteht aus dem Moment, manchmal kommen Fragen, manchmal bleiben wir auch still, das entsteht aus dem Moment, ja.
Und wenn Fragen kommen, dann kommen auch Antworten bei dir?
Ja, ja.
Die kommen einfach, die steigen einfach auf oder du musst dafür nicht überlegen, das passiert dann einfach.
Ja, es ist einfach in der Begegnung mit den Menschen. Manchmal gibt es für die ganze Gruppe was zu sagen oder manchmal nur persönlich dann für das eine, das die Frage stellt. Das ist ganz individuell verschieden. Und immer wie kann ich das benennen, einfach ich merke in meiner Arbeit, der eine Teil ist die Stille, die ruft, mit den Menschen einfach still zu sein. Für mich ist das das höchste Gut, ohne Worte, weil ich merke immer mehr, es wird so schwierig auch zum Teil, all das in Worte zu fassen, was ist. Und merke auch, dass zum Teil die Menschen dann unsicher werden. Und die Stille, die bereinigt so vieles und viele Fragen sind nicht mehr nach der Stille und ich genieße das auch sehr, mit Menschen einfach in Stille sein zu dürfen.
Und weist du die Menschen auch durch die Worte auf die Stille hin oder auf Selbsterforschung oder hat das sogar, werden dir Fragen gestellt, dass du sogar therapeutisch antwortest? Oder?
Es ist so, dass diese Menschen, die hierher kommen, Menschen sind, die, ich weiß nicht, Ich drücke es mal noch mit meinen Worten aus, die Wahrheit suchen. Und die Wahrheit suchen ist für mich einfach klar, wahr und ehrlich zu sein im Alltagsleben. Und es braucht eine Bereitschaft und auch Mut, wahr zu sein und Dinge anzuschauen, die vielleicht noch nicht ganz wahr sind. Und diese Menschen, die hierher kommen, manchmal haben sie persönliche Fragen. Alle diese Menschen, die mir regelmäßig hier begegnen, suchen Freiheit, möchten Erleuchtung erlangen. Für mich ist das Wort Erleuchtung und Erwachen sehr in den Hintergrund getreten, weil wir sind das und so viele Menschen möchten gerne frei werden, wissen aber gar nicht, was das bedeutet. Für mich bedeutet es alles aufgeben, nicht im Sinne von, dass ich einen Job aufgeben möchte, aber alle diese Konstrukte. Was nicht heißt, dass nicht Prägungen trotzdem sind, aber frei von den Überlagerungen. Ich nenne es gerne so, wir sind dieser freie Zustand, aber manchmal haben wir Vorhänge davor, dass wir es nicht sehen können. Und in der Begegnung mit den Menschen hier ist es so, dass immer mal wieder ein Vorhang wegfällt. Durch die Erkenntnis, die sie erlangen, in der Begegnung über Worte oder wenn sie selber über was erzählen und selber erfahren, fallen diese Vorhänge weg. Es ist für mich sehr schwierig, heute zu beschreiben, in Worte zu fassen. Was aber ganz bestimmt für mich auch in meinem Leben wichtig ist, die Wahrheit. Bin ich klar, bin ich wahr, bin ich rein, bin ich achtsam zu jedem Lebewesen? Und das drückt sich eigentlich durch diese Form so aus, auch in der Begegnung dann mit den Menschen, die den Weg hierher finden.
Der Wahrheit Raum geben heißt dann auch, zum Beispiel eine Arbeit oder einen Job aufzugeben, den man eigentlich nicht mehr machen möchte, wo man nur aus Sicherheitsdenken dran hängt, oder?
Ja, es steht nicht an, jemanden zu drängen. Es geht einfach darum, dass der Mensch sich dessen bewusst wird. Wenn ich einen Job ausführe, in dem ich nicht zufrieden bin, ich mache den aus Angst, weil ich ja das Geld brauche, dann ist das nicht falsch. Aber wenn ich erkenne, dass ich diesen Job habe und ich da unglücklich bin, und jetzt aber im Moment vor lauter Angst nicht den Mut habe, diese Stellung zu kündigen, dann ist das okay. Aber im Bewusstwerden, dass ich überhaupt da etwas arbeite, was mir nicht gefällt, fängt sich schon was an zu lösen. Und wer weiß, es ist nicht im Sinne, Leuten zu sagen, du bist am falschen Job, du bist da nicht glücklich. Es geht nicht um das. Es geht ja auch nicht darum, dass Menschen nachher das Gefühl haben, ich muss jetzt meine Stellung kündigen und dann ins Elend fallen, weil sie kein Geld mehr haben und nur noch in Ängsten sind. Eigentlich geht es darum, damit der Mensch sich selber erforscht und erkennt, welche Muster bei ihm ablaufen. Und wenn das Muster Angst da ist, eine Arbeitsstelle zu verlieren oder nicht den Mut zu haben, jetzt eine Stelle zu kündigen, dann ist sie im Moment einfach so, das ist nicht falsch. Für mich ist jeder Mensch genau, wie er im Moment ist, richtig. Und er kann nicht anders, als er genau jetzt tut. Weil ich weiß, es geschieht durch seine Form. Und er kann sich hinsetzen und warten. Und wenn der Impuls kommt, den nächsten Schritt zu gehen, wird er das tun. Und wenn nicht, dann nicht. Er ist total okay mit dem, was gerade jetzt ist in ihm und mit ihm. Sein Umfeld ist richtig, alles.
Es ist ja so, dass Menschen manchmal aus bestimmten Strukturen heraus leben, also durch zum Beispiel Traumata oder Sachen, die sie erlebt haben, dass sie da so Prägungen haben, die sie hindern, einfach frei die Wahrheit zu leben. Fällt das weg durch Konzentration auf die Stille und selbst, oder ist es gut, dann eben zum Therapeuten zu gehen?
Es gibt Leute, die brauchen einen Therapeuten, und es gibt Leute, die sind selber mit sich in Stille und es löst sich selber, oder erforschen in Stille. Das ist ganz unterschiedlich. Für mich ist beides richtig. Für mich ist all das richtig, was der Mensch tut. Es gibt nie ein Falsch. Und es kann noch so unverständlich sein für die anderen Menschen, aber wenn es für diese Person stimmig ist, dann ist es richtig. Weil ich heute einfach sehe, es wirkt durch die Form und der Mensch kann nicht anders, als er genau jetzt tut, jeden Moment. Auch ich kann nicht anders, als ich gerade jetzt tue, jeden Moment. Und dieses Vertrauen, das hat sich im Laufe der letzten Zeit so gestärkt und wird immer noch stärker. Was mir einfach nach wie vor wichtig ist, ich glaube, das habe ich auch schon in Interviews gesagt, nach wie vor auch, bin ich wahr, bin ich klar, bin ich rein. Und das hört nie auf. Und wenn sich was zeigt, noch so gerne. Wenn sich was zeigen würde, noch so gerne. Und meine Ansicht heute ist einfach, wenn ich erforsche und immer mehr den Mut habe, mein Leben zu leben, wie es für mich stimmig ist, so komme ich immer mehr in den freien Zustand, der immer da ist. Das ist ja nicht etwas, das neu kommen muss. Und der Zustand ist immer da. Und auch ich sehe auch bei den Menschen, die mir hier begegnen dürfen oder denen ich hier begegnen darf, das ist so ein wunderbar großes Geschenk mit solchen Menschen, die wahr sein wollen. Auch wenn es nicht immer ganz schon ist, das macht gar nichts, aber einfach die Bereitschaft hinzuschauen, zu erforschen. Und auch wenn dann mal was ist von Angst, von Unsicherheit, von Nicht-Können, es ist total okay. Also für mich ist einfach alles, was sich im Moment zeigt, ist okay. Mit dem Wissen, es geschieht. Wir können nichts tun. Wir müssen aber auch nichts tun. Und das ist Freiheit.
Ein anderes Thema, wo Menschen manchmal leiden, ist in Beziehung zu anderen Menschen. Also, dass sie mit Menschen zusammen sind, wo eine Anziehung da ist, vielleicht auch wirklich Liebe oder was immer, aber wo auch trotzdem auch noch Leiden passiert, weil bestimmte Knöpfe dadurch gedrückt werden, ne? Wo einfach Sachen zusammenpassen, die Leiden erzeugen bei den Menschen. Wahrscheinlich ist es auch so, das muss so sein und es ist okay so, ne?
Ja, das Schöne ist ja, wenn ich in einer Begegnung bin und noch Leid auftaucht, dann kann ich das erkennen, dass da noch Leid ist in mir. Wie soll ich das sonst erkennen? Alles gegenüber, was sich in mir irgend mit einer Resonanz zeigt, das kann Leid sein, das kann Schmerz sein, das kann Trauer sein, das ist wunderbar, nur so erkenne ich, dass da noch was ist. Und dann kann ich schauen. Ich habe eine Begegnung letzthin gehabt mit einer Frau und die sagt zu mir, weißt du, ich war jetzt in den Ferien mit meiner Familie, mit einer Reisegruppe und da kam die Reiseleitung und die war so nett. Das hat mich so berührt. Und das Umfeld, in dem sie heute sich aufhält, das ist ihr Lernfeld. Da hat sie ganz viele Möglichkeiten, zu sich selbst zu kommen. Was nicht immer ganz einfach ist. Und diese Reiseleitung, die sie da erwähnt hatte, das ist der freie Zustand, wo sich durch sie eigentlich zeigt, aber sie ist jetzt in diesem Familienfeld, hat sie ein gutes Lernfeld. Kann man das so verstehen? Und das ist das Geschenk. Hätten wir nicht solche Umfelder, wie sollen wir dann erkennen, wo da noch Leid ist? Und Leid ist nicht falsch. Und wir können es nicht ändern. Manchmal können wir, wenn es dann ansteht, und sonst sind wir damit. Was aber nicht heißt, dass ich das nicht switchen kann vom Leid. Das Leiden ist der nicht freie Zustand. Und da wir beides in uns haben, wir haben den freien Zustand und den nicht freien. Wir können leiden oder wir können zusehen, wie man leiden könnte, aber es wird nicht mehr gelitten. Wir haben so viel, wir haben den freien Zustand immer in uns, aber nicht immer ist er erkennbar.
Was ist für dich der Unterschied zwischen Leid und Schmerz?
Schmerz ist okay. Schmerz ist okay. Aber Leid, wenn Schmerz da ist, dann muss nicht gelitten werden. Wenn das Leiden dazu kommt, dann wird es anstrengend. Kann man das so verstehen? Für mich ist Leid, ich kann leiden, weil ich zum Beispiel mich nicht akzeptiert finde. Dann komme ich ins Leiden, je nach Situation kann der Mensch ins Leiden kommen. Oder wenn Schmerz da ist, kann er ins Leiden kommen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die haben Schmerz, aber kein Leiden ist da. Schmerz wird gesehen, es wird geguckt, was braucht jetzt dieser Körper vielleicht für die Schmerzlinderung, aber es ist kein Leiden da.
Könnte man sagen, wenn Schmerz nicht abgelehnt wird, dann entsteht Leiden?
Wenn Schmerz abgelehnt wird?
Dann entsteht ja. Leiden.
Ja. Auch der Schmerz machen wir nicht. Auch das geschieht durch uns, in uns oder durch uns. Und auch das gehört für mich dazu. Was mache ich jetzt mit dem Schmerz? Es ist okay, Schmerz darf sein. Schmerz ist total okay.
Und das schließt alles ein, also körperlicher Schmerz, aber auch, es gibt ja auch emotionaler Schmerz, ne? Wenn wirklich was, ein Verlust zum Beispiel von einem Menschen oder von was anderem, das erzeugt ja auch realen Schmerz. Ne?
Darf ja auch sein, hoffentlich auch. Ein Verlust, wenn jemand stirbt, oder darf auch Trauer sein. Für mich ist heute alles richtig. Wenn Weinen geschieht, geschieht Weinen. Wenn Lachen geschieht, geschieht Lachen. Wenn Schmerz da ist, ist Schmerz da. Ich schaue dann, was braucht es jetzt? Vielleicht, dass der Schmerz gelindert wird. Braucht es einen Arzt oder braucht es ein Heilmittel? Braucht es jetzt einfach mal Ruhe geben? Braucht es trotzdem Bewegung? Ich schaue einfach, was braucht es jetzt? Und versuche so gut ich es weiß, dem Schmerz zu helfen, also das ist falsch, mir zu helfen, damit der Schmerz sich vielleicht auflöst. Und wenn nicht, ist es auch okay. Und so ist es mit allem. Wenn doch Weinen geschieht, dann ist das total okay. Aber wir machen aus allem, der Mensch macht aus allem eine Bewertung. Jetzt weine ich, das ist nicht gut. Oder jetzt weine ich, endlich kommen Tränen. Für mich ist einfach weinen, Punkt. Mehr nicht. Lachen ist einfach lachen. Jeder Moment ist, es hört wie auf, das zu bewerten. Und der Mensch hat die Tendenz, das ist einfach so. Und sicherlich auch nicht falsch, ist genial für uns zum Sehen. Auch eine Lernerfahrung hier, das Leben als in dem menschlichen Sein. Wir bewerten alles. Der Mensch bewertet alles. Das ist gut, das ist schlecht. Für mich ist es gut, für dich ist es schlecht oder wie auch immer. Oder umgekehrt. Oder wir haben die Tendenz, alles. Das ist unser Mind, der ist so. Aber ich glaube ihm nicht mehr alles. Und mittlerweile ist es so, dass er sich einfach mit mir arrangiert hat. Es kommt nicht mehr, das ist gut, das ist schlecht. Vielfach ist einfach nichts, keine Wertung. Keine Worte, nicht mal mehr Wertung. Das ist schon lange nicht mehr, aber auch nicht mehr, das ist jetzt gut, das ist schlecht. Es ist einfach.
Wenn du hier in der Schweiz bist, arbeitest du im Krankenhaus. Du begegnest da ja auch Menschen, die in einer speziellen Situation sind. Ich denke, sehr offen für Zuwendung. Und es gibt auch Menschen, die sagen, dass so Kranke Energie wegnehmen können. Also richtig Leute, die vielleicht offen dafür sind, energetisch aussaugen. Wie erlebst du das im Krankenhaus und mit den Menschen dort?
Also das mit der Energie aussaugen kann ich heute nicht mehr bestätigen. Wenn das so wäre, hat das einfach mit der Person, mit der Idee der Person zu tun. Für mich ist einfach, ob ich hier sitze mit Leuten oder ob ich im Krankenhaus sein darf oder in Indien lebe, für mich ist einfach, aus dem Moment wirkt es durch die Form. Und alles macht Spaß. Es ist einfach alles okay, ob ich jetzt dem kranken Menschen helfe, ihn auf die Toilette begleite, ob ich irgendwo was aufputze, ob ich hier im Gespräch bin mit jemand oder ob ich in Stille sitze, ob ich in Meditation in Indien verweile. Alles hat den gleichen, ich weiß nicht, Wert ist vermutlich das falsche Wort, aber ich weiß nicht, wie man das, es ist alles gleichwertig. Und manchmal gibt es ein Gespräch mit dem kranken Menschen im Spital und manchmal wird einfach die Arbeit getan. Ich kann einfach zusehen, was durch diese Form geschieht. Und Staunen geschieht auch noch bei dem Ganzen, das ist geblieben. Und Freude auch. Dankbarkeit, vor allem auch Dankbarkeit. Einfach so leben zu dürfen.
Begegnest du Menschen im Krankenhaus auch, die kurz davor sind zu sterben?
Ja, auch vielfach. Also jetzt gerade letzthin hatten wir zwei Menschen, die ich begleiten durfte. Und das ist auch einfach eine wunderschöne Aufgabe, in Stille da zu sein mit diesen Menschen.
Also du brauchst nicht mit denen zu sprechen, du kannst dann einfach bei denen sitzen und irgendwie dabei sein. Und
das Leben, ich sag's mal so, arrangiert sich dann einfach. Ich bin ja nicht immer da, aber gerade letzthin hatten wir eine Dame, eine Ältere, die kam von der Intensivstation auf unsere Abteilung und man wusste, sie ist sterben, aber man weiß ja dann nicht, wie lange das geht. Und ich hatte Spätdienst und wir waren die Pflegende und ich. Und ich ging dann in dieses Zimmer, die Pflegende war auch drin und ich sagte zu der Pflegenden, aber was meinst du, möchtest du diese Patientin alleine lassen? Und sie sagt, ja nein, eigentlich nicht. Und ich sagte dann, und das, es gibt ja keine Zufälle, aber es war dann wirklich gerade so, dass wir genug auf der Abteilung genug Leute hatten. Und so sagte ich dann, okay, wenn du willst, setze ich mich da hin, ich habe Zeit. Und sie war dann so froh und ich setzte mich da hin und es durfte so sein, dass diese Patientin in einer Viertelstunde war, sie hatte sie den letzten Atemzug gemacht. Und ich sage nicht, das hat mit dieser Form zu tun. Es hat sich so arrangiert, für was auch immer, dass das jetzt so geschehen durfte. Und das erlebe ich heute einfach immer, es arrangiert sich. Es gibt keinen Plan, es gibt kein. Die Ausrichtung ist nach wie vor hin zur, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, zur Wahrheit. Prüfen, ist alles rein, ist, das geht immer weiter, es vertieft sich, die Stille wird noch tiefer. Und sonst wird einfach getan, was gerade ansteht.
Ist bei kranken Menschen oder Menschen, die vielleicht auch nahe vom Sterben sind, Körperkontakt noch wichtig? Also, dass man ihnen die Hand hält? Oder reicht einfach die Anwesenheiten? Glaubst du, dass sie das irgendwie wahrnehmen? Oder ist es wichtig, sie noch zu berühren auch?
Also, ich mache das nach Gefühl. Manchmal kommt dann meine Hand und hält die Hand dieser Person. Oder auch nicht, ich setze mich da manchmal auch vielleicht 2 Meter weg. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß einfach aus den Erfahrungen mit den Sterbenden, also ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich hatte letzthin, was vielleicht 2-3 Monate her, durfte ich im Spätdienst an ein Bett, wurde ich gerufen. Ich mache ja 2 Jobs, die eine ist Sitzwache, da wird man auch gerufen für solche sterbenden Menschen. Und da war ein Herr, der war sehr verkrampft und war auch zum Teil nicht mehr ganz da, im Delirium zum Teil, aber sehr anstrengend, war auch wütend. Und als ich das erste Mal kam, hieß es, sein Sohn, mit dem habe er sich verstritten, sei jetzt gerade da. Ich soll jetzt nicht reingehen, ich soll mich kurz vorstellen und dann warten. Dann ging ich in das Zimmer, der Sohn war da und ich sagte, ich bin da, wenn es mich braucht. Ich komme denn, wenn Sie gehen. Und er sagte, ich bleib nur schnell. Und dann blieb er vielleicht 1/4 Stunde, dann kam er raus und dann ging ich dann rein. Und dieser Patient, der hat sich dann meine Hand gefasst und hat mich sehr fest gedrückt. Und war auch, zum Teil kamen Worte, keine schönen. Es war okay. Und am nächsten Tag war es so, dass ich da wieder hingerufen wurde. Ich kam da wieder hin und dieser Sohn war wieder da. Und ich ging mich wieder vorstellen und er sagte, ja, ich bleibe nicht lange. Und da blieb der Mann vielleicht 1/2 Stunde. Und als ich dann reinging, war der Mann, der sterbende Mann, ganz weich. Ich hielt dann die Hand von ihm und die Hand war nicht mehr dieser Druck. Und er atmete ruhiger. Und für mich, ob das so ist oder nicht, ist einfach mein Empfinden war, jetzt konnte er loslassen, jetzt kam er in Frieden. Und er starb dann, ich war bis 10 da und ich habe nachher erfahren, um 10:30 hat er den letzten Atemzug gemacht. Das zeigt mir einfach, und das habe ich schon mehrfach erlebt, wenn Menschen nicht im Frieden sind, im Leben jetzt, im Leben oder auch im Sterbeprozess, ist es einfach, kann es eine Anstrengung sein. Und mir wird schon lange gezeigt, räum dein Leben auf. Und schon länger ist es so, dass ich jetzt da tot umfallen kann und es ist okay. Es ist alles aufgeräumt. Es gibt nichts, was ich noch erledigen müsste. Es gibt nichts, was ich nicht im Reinen wäre. Es gibt keinen Mensch, mit dem ich nicht in Frieden bin. Es gibt keine Sache, mit der ich nicht im Frieden bin. Und das ist Freiheit. Und das ist Arbeit, vielleicht eine Weile lang. Aber für mich ist heute einfach immer wieder schauen, ist alles okay? Ist alles im Reinen? Und immer wieder kann ich beantworten, ja. Ich kann jetzt den letzten Atemzug machen und es ist okay. Ich glaube nicht, dass im Moment ansteht, aber ist es auch Freiheit, ein gutes Gefühl? Und das passiert auch viel in der Begegnung mit Menschen, genau solche Fragen. Bist du in Frieden mit allem? Akzeptierst du dich so, wie du bist? Die größte Last, die der Mensch trägt, ist, mit sich selber nicht zufrieden zu sein. Weil er müsste vielleicht besser sein oder müsste anders aussehen. So viel urteilen wir über uns selber. Es gibt nichts zu urteilen. Für mich heute, ich weiß, ein großer Teil in meinem Leben ging ich den Bhakti-Weg, auch heute zum Teil noch. Für mich ist auch immer wieder, auch heute noch, dein Wille geschehe. Ich weiß, den gibt es nicht da oben. Und trotzdem, es wird viel auch so gesprochen, wenn dein Wille geschieht, das ist nicht mein Wille. Ich stelle mich dem zur Verfügung, jeden Moment. Und wenn dieses Göttliche durch diese Form wirkt, dann gibt es doch keinen Grund, zu sagen, diese Form ist falsch. Oder ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich weiß heute, es gibt keine Fehler. Kein einziger Mensch macht Fehler, niemals. Kein Tier macht Fehler. Keine Blume wächst falsch. Alles ist okay, so wie es ist. Jeden Moment. Und wir Menschen beurteilen, vor allem über uns selber.
Ich habe zum Sterben noch eine Frage, weil ich habe also auch mehr Menschen begleiten dürfen oder auf jeden Fall dabei sein dürfen. Und ich hatte den Eindruck, dass unabhängig davon, ob die Menschen jetzt in Frieden sind mit dem, was passiert, dass einfach der Körper, dass die Lebenskraft einfach noch so spielt, dass es auch irgendwie anstrengend aussehen kann. Also als wenn der Körper auch kämpfen würde, um noch am Leben zu bleiben, bis die Lebenskraft einfach dann verpufft. Also ist es so, siehst du es auch so, dass der Körper einfach bestimmte Energie hat und die sich dann noch auslebt, was vielleicht nach außen auch nach Kämpfen aussehen kann?
Ja, gerade wenn ich erlebe viel im Krankenhaus, dass die Menschen dann mit Lungenentzündung, dass sich das Wasser in der Lunge füllt und sie bekommen dann immer weniger Atemluft. Und das sieht nicht schön aus. Es macht auch Lärm und es kann Verkrampfungen geben. Und das ist, ja, das erlebe ich auch so. Für mich ist diese Erlebnisse, die ich hatte, auch mit meiner Mutter, was ich im letzten Interview erzählen durfte, für mich ist, wenn der Mensch in Frieden kommt, ist es einfacher. Aber der Körper macht seinen Part, bis er ausgeatmet hat, bis wirklich alles versagt. Und der letzte Atemzug geschieht. Und dann kommt für mich auch noch, das durfte ich jetzt auch einige Male erleben, der letzte Atemzug geschieht und dann kommt der Körper noch nach und es gibt nochmal so wie ein Ausatmen. Und der Körper bewegt sich nochmal und dann ist Ruhe. Das habe ich jetzt mehrfach auch bei meiner Mutter damals erleben dürfen. Wie der Körper, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich erzähl einfach, wie sich das für mich anfühlt. Für mich ist so wie, jetzt ist die Seele raus und jetzt der Körper macht jetzt noch die letzte Bewegung und jetzt ist alles raus. Also keine Ahnung, ob das so stimmt. Ist ein Bild einfach, das ich so jetzt als Wort in Worte fassen möchte. Keine Ahnung.
Ja, ja, es ist, also ich habe das, wie ich das erste Mal gehört habe, dass zum Beispiel Fingernägel noch weiter wachsen, auch wenn jemand gestorben ist. Also ist der Körper, dass irgendwie die Körperteile noch Leben haben, ja, aber das ist anscheinend so. Ne?
Ist ja auch, es gibt ja auch, geschieht ja dann auch noch Ausscheidung. Mhm. Kann gut sein, dass sich der Körper dann noch entleert. Das sieht man auch bei Tieren, die sterben. Ich hatte eine Katze, die war dann tot und hat sich noch entleert. Also ich glaube, der Körper, ich weiß es nicht. Also,
ja, ich kenne es, auf Gomera gibt es ja Geckos und unsere Katze bringt manchmal einen Gecko und spielt mit dem und dann verliert die den Schwanz. Der Schwanz hat quasi so eine Bruchstelle, dass er quasi bei bestimmten Behandlungen dann von alleine abfällt, vielleicht damit die Katze dann damit zufrieden ist und das Tier in Ruhe lässt. Ich weiß nicht, wie die Natur das gedacht hat, auf jeden Fall. Der Schwanz bewegt sich dann halt noch weiter. Ne? Also da ist einfach dann noch Leben drin, eine Zeit lang. Ne? Auch obwohl das, also das Schwanzstück, was dann abgefallen ist, bewegt sich noch. Ne?
Ich frage mich zwar, wenn du sagst, noch Leben drin, oder sind es einfach die Nerven, die dann...
Ja, ja, aber die Nerven sind halt Leben.
Ja, natürlich. Ne? Ja. Bis sich das dann einfach...
Ja, bis...
ja, das Leben ganz raus ist, oder?
Ja.
Ja. Mhm. Ja. Und trotzdem, ich merke einfach immer auch diesen Frieden, es gehört dazu und es ist so okay. Wir kommen in diesem Körper, also wir kommen nicht in diesen Körper, wir bewohnen diesen Körper und irgendwann verlassen wir diesen Körper. Das ist so normal. Das Sterben gehört dazu. Aber dass so viele Menschen Angst vorm Sterben haben, ist es so schwierig auch.
Und ich meine, ich weiß gar nicht, ob man versuchen soll, das in Worte zu beschreiben, aber wenn... dass das Bewusstsein dann quasi im großen Ganzen Bewusstsein aufgeht. Also würdest du das auch so beschreiben, was beim Sterben passiert? Also ja. das Bewusstsein, was diese Form des Körpers belebt hat, das geht dann im großen Ganzen Bewusstsein auf.
Für mich gibt es so ein Bild, das hatte ich früher schon und ich möchte das jetzt einfach nochmal so... für mich ist das so wie ein... sinnbildlich ein leuchtender ein Licht und wenn der Körper, also wenn das der Körper stirbt, geht das Licht zurück in die Einheit. Ob das Licht ist oder wie das genannt werden, ich habe da keine Worte dafür, aber für mich ist einfach, irgendwann wird diese Form belebt und irgendwann wird diese Belebtheit wieder entfernt. Alles ist eins. Ob jetzt das in dieser Form ist, in dieser Form oder um uns. Das ist, ja. Aber wenn man es in Worte zu fassen versucht, für mich ist es genial, dass wir hier als Menschen sein dürfen. Wir können so viele Erfahrungen machen. Wenn wir nicht in so einer Form wären, könnten wir diese Erfahrungen hier nicht machen. Und für mich zählt, ich möchte es nochmal wiederholen, alles zu erforschen und zu schauen, was gibt es noch, was da nicht wahr ist, was nicht frei ist. Wo habe ich noch Anhaftungen an irgendetwas? An irgendetwas. Und wenn ich da frei werde von diesen Anhaftungen und mit mir okay bin und mich akzeptiere, wie ich bin, dann komme ich immer mehr in diesen freien Zustand, der ich schon immer bin, aber ich sehe ihn immer besser. Immer weniger Vorhänge. Und wenn ich da zum Fenster rausschaue, kann ich den Vorhang ansehen oder ich kann durchsehen durch den Vorhang. Und nicht immer sieht man vielleicht durch den Vorhang. Und das ist auch okay. Nur so erfahren wir, was es noch gibt.
Es gibt Menschen, die sagen, ein ganz kleinen Grad von Anhaftung am Körper bleibt immer. Also einfach die Verbindung. Oder
ich weiß nicht, ob man Anhaftungen sagen kann, das weiß ich nicht. Für mich ist einfach so, die Prägungen, die bleiben. Und die Muster, die laufen. Und also da ist zum Beispiel ein Muster Figur oder Frisur. Und ich schaue heute zu, das hat nie aufgehört. Und früher bin ich dann gerannt zum Coiffeur oder habe abgenommen. Geschichten waren da drin mit Verweigerung und was weiß ich. Und heute, das kommt von Zeit zu Zeit. Und ich sehe das und denke, ach, jetzt läuft das wieder. Aber es wird nicht mehr bedient. Und so erlebe ich vieles, das einfach, das ist geprägt, das kommt. Und für mich ist das Rad, das dreht und mal ist wieder die Figur dran, mal ist die Frisur dran, mal ist vielleicht Umziehen dran, was weiß ich. Und das läuft durch und heute wird es nicht mehr bedient. Und vielleicht kann man sinnbildlich das Rad mit den Narben, also mit den Schenkeln und die Narbe. Und früher war ich da außen und habe das mitgespielt und heute sehe ich zu von innen. Aber es läuft trotzdem. Für mich muss heute nichts mehr aufhören. Und ob jemals alles fertig ist, das weiß ich heute nicht. Das weiß ich nicht. Ist aber auch nicht wichtig. Es muss nicht aufhören. Aber je mehr der Mensch erkennt und seine Muster erkennt, seine Prägungen, umso leichter wird es. Ich weiß, Moni sagte mal zu mir, oder sagte mal in einem Retreat, ihr müsst eure Prägungen kennen. Und da saß ich da und dachte, ja und wie macht man das? Und heute, im Laufe der Zeit, hat sich es einfach immer klarer gezeigt. Machen können wir das nicht. Es geschieht.
Ich würde gerne noch über Tiruvannamalai sprechen. Also ich war ja auch mal dort und habe mich sehr wohl gefühlt, aber das war vor schätzungsweise 15 Jahren, vielleicht auch 17, ich weiß es nicht mehr genau. Es gibt Menschen, die sagen heute, also zum Beispiel Madhuka hat es mal gesagt, dass dort eben sehr viele Menschen hinkommen und dass sich manche auch nicht so benehmen, wie es eigentlich an einem heiligen Platz vielleicht sein sollte. Also ja, das ist sehr weltlich und geschäftlich und laut und anstrengend ist. Wie erlebst du es? Also
ja, also für mich ist einfach, es ist laut, es ist hektisch. Aber für mich ist einfach nur zu schauen, auch ob ich hier bin oder in Indien, für mich ist einfach zu schauen, gibt es da noch was, was mich irgendwo stresst, stört, wo ich nicht zufrieden bin. Und dann kann ich mich reflektieren und schauen, wow, da hat es was, was mich stört. Und das ist das Geschenk, egal wo ich bin, ob ich in Tiru bin oder hier in Winterthur, was sich mir bietet, wo, das da noch nicht erkannt wurde, bis an ihn, das ist das größte Geschenk, was mir passieren kann. Und so ist mein Leben, egal wo ich bin. Ich erlebe Tiruvannamalai nicht. Ich bin vor 17 Jahren noch nicht da gewesen. Ich kann das nicht so. Ich weiß es nicht, wie es damals war. Ich weiß einfach, wenn man Bilder schaut, war da ja viel weniger. Waren auch viel weniger Häuser. Es ist heute viel mehr, es ist auch auf westlich ausgerichtet, das ist ganz, also das zeigt sich, das sagen auch die Leute, die da schon länger sind. Für mich ist es okay, wie es ist. Ich bin da, weil die Stille da vertieft. Und solange das ist und es sich stimmig anfühlt, geschieht das. Mehr kann ich nicht sagen zu dem, also ich kann das nicht so bestätigen.
Und erlebst du dieses Vertiefen der Stille überall dort oder ist das jetzt speziell im Ashram oder am Berg? Oder,
Nein, überall. Also ich bin nicht, ich denke, Ramana hat mich dahin geführt. Und heute ist es der Berg, es gibt so wunderbare Menschen da, auch Yogiram Surat Kumar oder andere Menschen, die nicht mehr in physischer Form da sind. die eine wunderbare Präsenz. Ich denke, das ist einfach dieser Arunachala. Ramana hat es ja dahin geführt und so hat es viele weise Leute auch dahin geführt. Und es ist ein Magnet. Und für mich ist, ich erlebe da ganz viele Samadhi-Zustände. Mehr als hier. Und solange das geschieht, was will ich mehr? Und wenn es aufhört, ist es auch okay. Aber im Moment zieht es mich einfach dahin, weil da einfach Vertiefung geschieht. Und für mich ist es energetisch, jedes Mal, als ich da war, vertieft es. Und mittlerweile ist es auch so, dass als ich letztes Mal zurückkam, war es auch hier dann vertieft. Es ist, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Im Moment habe ich diese Wohnung da und ich werde da wieder hingehen. Aber ich kann nicht mehr sagen, schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, was mir mein Leben anbietet.
Und gehst du auch in den Ashram oder gehst du auf den Berg oder an den Berg oder was machst du da? Oder bist du einfach ganz zufrieden nur in deiner Wohnung?
Ich bin da und schaue, was es tun will. Mal bin ich im Ashram, mal bin ich gehe ich um den Berg, mal bin ich auf dem Berg, war ich noch nie, weil ich bin nicht so fit, dass ich da hochklettern mag. Mal bin ich am Berg, mal sitze ich im Café an der Straße. Ich kann nicht sagen, mal stehe ich 5 Minuten an der Straße, weil ich nicht weiß, was jetzt geschieht. Kein Plan. Und das ist auch so schön zu sehen ohne Plan und trotzdem macht es dann was. Und das geschieht sehr viel, sehr oft, dass ich da stehe und ich weiß nicht, was jetzt kommt. Und ich stehe dann da halt 5 Minuten, vielleicht auch länger und auf einmal geht's los. Mal um den Berg oder was auch immer dann geschieht. Und das passiert mir auch viel da, wenn ich nicht zur Arbeit gehe. Ich habe keine Pläne, ich bin. Und dann schaue ich mal und sehe dann einfach, wie es tut. Mal macht es Haushalt, mal sitzt es einfach, mal geht es in Stille, mal nimmt es ein Buch. Mein Leben ist heute so, dass ich, wenn nicht wirklich was ansteht, dass ich was eine Sitzung habe oder was abgemacht habe oder zur Arbeit gehe, dass der Tag geschieht aus dem Moment. Und das ist Freiheit. Es kommt nicht mehr diese Stimme, die sagt, oh, du solltest jetzt aber, oder mach doch mal, oder du sitzt nur auf der faulen Haut. All das hat aufgehört. Mein Verstand hat sich mit dem Sein arrangiert. Da ist nicht mehr dieser, der sagt, das ist nicht gut oder das ist falsch oder das müsste anders sein. Es muss sich auch kein Ego auflösen. Das integriert sich irgendwann und vereinbart sich mit dem wahren Sein. Das sind jetzt diese Worte, die da gesprochen werden. Keine Ahnung. Ja.
Ist Tiru auch ein Anziehungspunkt für indische Pilger oder Suchende? Oder kommen da viele Inder hin oder nur zu den Festen? Oder wie ist es jetzt dort?
Ich war jetzt zu verschiedenen Jahreszeiten da, wo es auch nicht so viele Westler hatte. Letztes Jahr in der Regenzeit hat es nicht viele Westler. Es hat sehr viele Inder, die dahin geführt werden, sehr viele. Und ich habe auch gemerkt, von überall her kommen sie. Für mich ist so, in Tiruvannamalai, auch im Ramana Ashram, auch in anderen Ashrams, es ist wirklich ein Magnet, wo Suchende hingeführt werden. Nicht nur westliche Leute, auch sehr viele indische Leute. Und für mich ist, ich setze mich da viel hin, auch im Ashram, irgendwo, und schaue einfach. Und gerade wenn man eine längere Zeit sich da aufhält, es ist ja eigentlich ein kleines Gebiet um den Ashram, auch meine Wohnung ist in der Nähe. Und man sieht immer wieder dieselben Leute. Und es gibt alles. Es gibt die, die einfach da kommen, sich eine gute Zeit machen und dann gibt es die einfach frei werden wollen. Ach, was weiß ich, was ich jetzt da... es hat einfach wirklich alles. Aber es hat auch sehr weise Leute da für mich, sehr berührende Leute. Sehr strahlende Leute, wenn man das so sagen kann.
Wie ich damals dort war, da... kamen auch viele Sadhus dahin, indische Sadhus, weil da, die wurden auch gespeist, also wurde auch Essen ausgegeben. Ist das noch so?
Ja, sie bekommen in jedem Ashram Essen, auch im Ramanashram. Ich weiß nicht, ob das damals schon war, um 11 Uhr, glaube ich, gibt es Essen für... Zuerst kommen die Sadhus, die stehen dann in der Reihe, und dann kommen die Bettler, und auch Westler können da essen, wenn sie das möchten. Da kann einfach jeder seine Mahlzeit holen. Und das ist auch in anderen Ashram, auch um den Berg gibt es Menschen, die die Sadhus verköstigen. Ja.
Und die Sadhus, sind das Menschen, die wirklich an Spiritualität interessiert sind, oder ist das einfach nur, hat eine bestimmte Lebensart, oder gibt es da auch wahrscheinlich wieder alles? Ne?
Also ich glaube auch, dass da alles gibt. Für mich gibt es einfach, es gibt wirklich auch in der Begegnung mit Sadhus sehr berührende Momente. Und dann gibt es einfach der sich orange kleidet und sich Sadhu nennt, den gibt es auch. Ich glaube, es ist menschlich, es gibt alles. Auch wieder für uns zum Schauen, was macht es mit mir? Werte ich darüber, wenn sich irgendwer, ich sage jetzt mal ein Charlatan, keine Ahnung, ob es das gibt, aber orange kleidet und da überall Essen kriegt. Für mich ist es okay. Ich kann nur schauen, habe ich irgendwo eine Resonanz zu irgendwas. Und wenn es eine hat, dann schaue ich, warum habe ich da eine Resonanz? Was nervt da an dem? Warum? Und dann, das ist schon lange vorbei mit der Begegnung mit diesem Menschen oder mit dieser Sache. Ich schaue nur noch da und schaue, ah, da hat es noch was. So ist mein Leben geprägt, hinzuschauen. Und irgendwann, keine Ahnung, wird es immer weniger. Und heute kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, wenn die letzte... Im Moment ist mehr Berührtheit von diesen Menschen. Wenn ich diesen Menschen zuschaue, da ist so viel Berührtheit, gerade auch in Indien. Ich durfte auch 3 Tage bei einer indischen Familie leben. Und da war vom Kleinkind 5 Monate bis zur Großmutter, keiner weiß genau, wie alt die ist. Und das hat mich sehr berührt, auch dieses spirituelle Leben, das die da haben. Die haben einfach schon das Kleine, es hatte noch einen kleinen Junge, der war etwa 4 Jahre alt. Und ich durfte dann mit dieser Familie, obwohl ich diese Sprache nicht verstanden habe, und sie konnten auch schlecht Englisch, ich durfte da mit an eine indische Hochzeit, in einen Tempel. Und dieser kleine Junge kam da auch mit, und im Auto sangen die da heilige Gesänge. Also diese Kinder, die kommen schon von klein auf, bekommen die einfach sehr viel, sag's jetzt mal so, Spiritualität mit. Es ist einfach eine andere Kultur als bei uns. Beides, für mich ist beides okay.
Wie ist das Reisen heutzutage in Indien? Also du musst ja dann, ich weiß nicht, wo du ankommst, wahrscheinlich in Madras, oder wie heißt es jetzt?
Chennai.
Ja, und ist es anstrengend, dann zum Ashram zu reisen, oder wie?
Nein. also ich habe da einen Freund in Tiruvannamalai, ist ein Amerikaner, war aber auch schon, hatte viele Jahre in Winterthur gelebt, hat sich so ergeben, dass ich diesen Mann da kennenlernen durfte. Und der arrangiert Taxis. Und dann melde ich mich per E-Mail bei ihm und er arrangiert für mich ein Taxi. Dann komme ich am Flughafen an und das Taxi holt mich ab. 4 Stunden im Auto, und für mich vergehen sie im Flug, weil ich da meditiere. Und ja, also ich kann weder was sagen von... Also jetzt bin ich doch einige Male schon in Indien und längere Zeit auch gewesen, und ich kann einfach nichts Negatives sagen, weil ich aber auch weiß, dass da keine Resonanz dazu ist. Und wenn es was gäbe, wäre ich noch so dankbar. Noch so dankbar, wirklich. Es kommt auch immer wieder, dass wenn es noch was gibt, was ich nicht sehe, bitte, ich möchte es sehen. Keine Ahnung.
Damals war es auch schön, von Tiru ans Meer zu fahren, nach Pondicherry. Und mich hat Pondicherry und den Ashram, den es da gibt, auch angesprochen. Bist du auch dort gewesen?
Ja, ich war jetzt erstes Mal rumgereist, das letzte Mal, und war einen Tag in Pondicherry und durfte in den Ashram von der Mutter, und das hat mich sehr berührt. Eine wunderbare Frau. Sri Aurobindo kann ich wie nicht so sagen, aber die Mutter hat mich sehr angezogen. Wir waren da 4 Frauen und wir weilten dann da, also wir saßen dann da längere Zeit in Meditation, und es war wirklich wunderbar. Auch sonst ist eine schöne Gegend. Wir saßen am Morgen am Meer, gingen dann noch in einen Ganesh-Tempel, was mir auch sehr Freude gemacht hat, diesen schönen Tempel zu besuchen und bei der Mutter. Ja, es gibt so viele wunderbare Menschen, die leider heute nicht mehr in physischer Form uns so zur Verfügung stehen, aber für mich sind das auch immer wieder so, weiß nicht, ob man sagen kann, Beispiele, keine Ahnung, einfach Leute, die mich am Herzen berühren oder im Herzen berühren.
Und bist du auch in Auroville gewesen?
Nein.
Nee.
Nein.
Du sagst, das Leben passiert für dich, ohne dass du viel planen musst. Also das heißt, es ist ein Leben aus dem Nichtwissen heraus.
Ja. Ich weiß nicht, was ist morgen. Im Moment habe ich diesen Job hier, das ist total stimmig. Ich habe diese Wohnung in Indien, ich habe den Plan, am 22. August wieder dahin zu fliegen. Mehr weiß ich nicht. Und ich muss nicht mehr wissen, weil ich einfach weiß, das Leben arrangiert sich für mich.
Da ist aber auch kein Hängen mehr an Plänen, wenn aus irgendeinem Grund die sich nicht verwirklichen, wenn das Leben dann doch anders spielt.
Ja, eine Bereitschaft auch. Weil ich nicht weiß. Ich weiß nichts. Ich weiß wirklich nichts. Ich bin einfach nur bereit zu schauen und zu tun, was kommt. Was nicht heißt, dass ich Dinge tue, die nicht stimmig sind. Aber im Moment ist einfach alles... Ich kann es nicht anders ausdrücken, als das Leben hat sich da arrangiert. Und es wirkt durch diese Form und... Mehr kann ich nicht sagen. Und ich muss nichts wissen. Ich muss wirklich nichts wissen. Es interessiert mich auch nicht, was mein Leben noch oder was diese Form noch anstellt in diesem Leben.
Und glaubst du, dass in Wahrheit Leben für alle Menschen so ist, dass es eigentlich aus Nichtwissen heraus passiert?
Ja, aber solange so viele Anhaftungen von Angst und Unsicherheit ist es schwierig oder nicht so ganz einfach vielleicht. Und für mich ist einfach das A und O, die Selbsturteilung, die müsste aufhören, die darf aufhören. Aufhören, sich selber zu urteilen, sich selber schlecht zu machen.
In beide Richtungen, sich schlecht zu machen oder sich gut zu sehen und zu sagen, oh, das habe ich aber jetzt toll gemacht und
wäre mir noch fast lieber.
Was, dass das aufhört?
Nein, dass der Mensch sagt, das habe ich jetzt aber toll gemacht.
Also.
Als das andere, oh, alles ist richtig und keiner kann was dafür, was er gerade tut. Und trotzdem, wenn ich dann was tun will, oder auch Menschen, die kommen und sagen, ja, was kann ich denn tun? Dann sage ich dann, schau, dass du dich nicht wertest, wenn du schon was tun meinst, du könntest was tun. Im weitesten Sinne können wir überhaupt nichts tun. Es geschieht alles durch die Form, aus dem Moment entstehend. Und, aber es gibt viele Menschen, die haben ein Leben lang getan. Und wenn es dann heißt, du musst nichts tun, setz dich mal hin und schau zu, ist das nicht immer ganz einfach. Und dann ist es vielleicht einfacher für so eine Person, wenn sie sich konzentrieren kann, wie denke ich dann? Oh, ich denke viel negativ oder ich werte mich viel, dann gibt es wie eine Übung oder dann gibt es was, das man machen kann. Im menschlichen Sinne, im Absoluten gibt es natürlich nichts, das wir tun können. Dann sind wir einfach.
Und empfiehlst du Menschen, die gerne was tun möchten, auch sich zu fragen, wer sie sind?
Wer bin ich? Je nachdem. Ich merke einfach, es gibt für mich in der Begegnung weniger Menschen, die was mit dem anfangen. Manchmal wird gesagt, es gibt Menschen, die eine gewisse Zeit den Zugang haben und dann wieder irgendwas anderes. Ich merke so im Moment, so in dieser Zeit ist mir so, sei mit dem, was ist. Sei mit dem, was ist, was auch immer sich dir zeigt. Ist Langeweile hier, sei mit dem. Ist Angst hier, sei mit dem. Ist Freude hier, sei mit dem. Sei mit dem, was sich im Moment in dir zeigt. Und gerade mit Angst ist das nicht immer ganz einfach. Und trotzdem, wenn ich mit Angst sein kann, war letztens eine Dame hier, die hat gesagt, jetzt kommt plötzlich so viel Angst. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wunderbar, vorher war es gar nicht möglich, dass Angst sich zeigen konnte und jetzt kannst du sein mit dieser Angst. Und wenn du mit der Angst sein kannst, wird es immer weniger. Ich sage nicht mehr heute, es löst sich auf. Ich weiß nichts. Aber für mich ist einfach, wenn der Mensch mit sein kann, wird es weniger. Oder es ist, ich kann mit dem sein. Es verliert an Kraft.
Genau.
Es verliert an Kraft. Ja.
Du hast vorhin Muni erwähnt. Und ich glaube, auf deiner Website habe ich gesehen, das ist auch einer deiner Lehrer gewesen. Ist da heute noch Verbindung oder beziehst du dich noch irgendwie auf Muni oder ist da einfach nur Freundschaft? Oder?
Ich war jetzt eigentlich schon länger nicht mehr bei ihm. Er kommt ja ab und zu nach Winterthur und ich ging dann ab und zu mit ihm Mittagessen. Also ich durfte da mit. Aber sonst in Kontakt, nein. Es ist für mich einfach eine herzliche Freundschaft, obwohl wir keinen Kontakt haben. Also so, ich weiß einfach, mein Weg geht alleine weiter, schon länger. Und bin sehr dankbar, dass ich ihm begegnen durfte, gerade in dieser Zeit. Ich weiß heute, ich ging meinen Weg alleine, viele Jahre erforschte und in Stille klärte sich immer wieder Neues, immer wieder aufs Neue. Und was Satsang, was Erleuchtung, Befreiung und all das anbelangt, was auch Worte von Sanskrit anbelangt, da bin ich sehr dankbar, dass ich Muni begegnen durfte. Weil ich hatte keine Ahnung von Erleuchtung oder irgendwas. Und auch diese Zeit, mit ihm in den Begegnungen sein zu dürfen, auch die Fragen, die in mir waren, beantwortet bekommen von ihm, ist ein ganz, ganz großes Geschenk für mich und da bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich auch an diesen Meister geführt wurde. Ich war ja auch bei anderen, aber mir einfach zur Vertiefung ohne Worte und wenn es Worte brauchte, war Muni meine Bezugsperson.
Gibt es noch Thema oder irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
Ich merke einfach, ich weiß nicht, für mich ist es einfach so, dass der Mensch an sich glauben soll und sich vertrauen soll und sich nicht schlecht machen. Ich glaube, das habe ich in jedem Interview fast, ist das gekommen, aber es ist nach wie vor so. Glaub an dich. Freu dich über das, was du tust. Ob das gut ist oder nicht, ist immer die Wertung, die das menschliche Wesen macht. Ich weiß heute, jeder ist am richtigen Ort jetzt gerade. Es gibt kein Falsch. Es kann sein, dass sich eine Arbeitsstelle in der menschlichen Entwicklung plötzlich nicht mehr stimmig anfühlt und der Mensch vielleicht nicht den Mut hat, zu kündigen, aus existenziellen Gründen. Dann kann es doch plötzlich sein, dass die Arbeitsstelle einem gekündigt wird und dann stehst du auch da. Für mich ist es heute so, alles wird uns gegeben, alles. Und wenn ich den Mut nicht habe, irgendeinen Schritt zu tun, dann kommt vielleicht die Sache auf mich zu. es kommt alles auf uns zu. Für mich ist heute so, dass alles, was in jedem Menschen, wie kann man das in Worte fassen? Für mich sind wir hier auf dieser Welt zum Freiheit erlangen. Ob wir das jetzt in diesem lebendigen Leben erfahren dürfen oder nicht, ist für mich heute nicht wichtig. Aber alles, was ich erfahren darf an mir, von Moment zu Moment, und ich sehen kann, wow, jetzt ist die Angst weniger, wow, da ist mehr Mut, wow, da ist mehr Wertschätzung mir selber gegenüber oder auch allem Außen, Mensch und Tier, Pflanzen, Umgebung, die Wertschätzung. Wenn sich die Wertschätzung in mir stärkt, stärkt sie sich automatisch auch nach außen. Und ich suche nicht Fehler im Außen, wenn suche ich sie in mir. Das Außen hilft mir, meine Fehler zu erkennen oder meine Schwachstellen. All das, was sich im Außen mir bietet. Und das finde ich auch das Tolle hier am menschlichen Sein. Ich kann mir jetzt nicht in die Augen schauen. Ich brauche ein Gegenüber. Ich kann mir jetzt einen Spiegel holen, dann kann ich mir in die Augen sehen. Aber zuerst braucht es den Spiegel. Und ich sehe in allem, was mir begegnet, den Spiegel. Nicht zu allem hat es eine Resonanz, das ist nicht die Meinung. Vieles ist einfach frei, ist alles okay. Wenn es aber was gibt, von Freude zum Beispiel, von Berührtheit, dann hat es immer auch mit der Berührtheit des Menschen zu tun, der das sieht. Weil seine Berührtheit spiegelt sich im Gegenüber, in welcher Form auch immer. Viele Menschen haben so viel Freude an Tieren. Sie haben so eine Berührtheit, wenn sie Tieren begegnen. Ihre Berührtheit zeigt sich in der Begegnung mit dem Tier. Und irgendwann merken sie, dass die Berührtheit auch im Gegenüber vom Menschen geschieht. Oder die Freude.
Also wenn es geht, immer dieser Berührtheit und Freude vertrauen, ne? Und dem ruhig Raum geben. So.
Ja, unbedingt. Wir sind Freude. Wir sind Leichtigkeit. Wir sind auch Frieden. Aber das menschliche Sein macht sich so anstrengend. Ist jetzt einmal falsch gesagt, aber es ist halt so. Ja, wir definieren uns über Leid, über Anstrengung, über besondere Freude, überschwängliche Freude, dann wieder über Pessimismus, all das. Je nach Prägung. Je nach Prägung haben wir uns ein Leben in Sicherheit aufgebaut, weil wir keine Eltern hatten, die uns behüteten, mussten wir selber schauen, wie wir groß werden, je nach Leben. Yes. Glaubt an euch. Yes. Und so, ich sage so gerne, und Leute, die jetzt mich kennen und das nochmals hören, und zwar nicht nur eine Stunde, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, jeden Moment, ihr seid so okay, jeden Moment, es gibt nie im Leben etwas, das nicht richtig ist an euch, nie. Ich weiß heute, dass das stimmt, und es ist nicht so, dass ich so auf die Welt gekommen bin. Und wenn das da geschehen durfte, darf das bei jedem anderen noch so geschehen. Noch so. Yes. Ja, danke schön.
Danke dir.
Vielen Dank. Ich danke dir für deine